Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragt zurück, was steht denn im Gesetz geschrieben? Was liest du dort? Er erwidert, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagt, du hast richtig geantwortet. Tu das, dann wirst du leben. Die Frage könnte nicht ganz so fromm heute gestellt werden. Was muss ich tun, damit Leben gelingt? Was muss ich gemacht haben, damit mein Leben wirklich Leben ist? Damit mein Leben rund ist? Damit es perfekt ist? Damit mein Leben Leben ist? Was muss ich getan haben? Und viele Menschen verdienen mit der Beantwortung dieser Frage viel Geld. Auch Coaches. Die Antwort von Jesus ist sehr einfach. Du sollst Gott lieben, deinen Mitmensch wie dich selbst. Darauf gehe ich heute im Einzelnen nicht ein, aber eigentlich sagt Jesus, bring drei Beziehungen in Ordnung. Mehr nicht. Die zu Gott, die zu deinem Mitmensch und die zu dir selbst. Dann ist das Leben rund. Heute fällt mir aber etwas besonders auf. Etwas, was mir immer an diesem Vers ein Stückchen quer liegt. Was mir eigentlich zu steil ist. Aber im frommen Kontext, in einem schönen Gottesdienst, geht das auch runter wie Öl. Du sollst Gott lieben. Natürlich lieben wir Gott, erst recht, wenn wir gerade so schöne Lieder gesungen haben. Das ist doch gerade ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Du sollst Gott lieben. Wie geht's dir, wenn du so einen Satz hörst? Und wenn du nicht gerade im frommen Kontext ein frommes Statement dazu abgeben sollst. Albrechtsburg zu Meißen. Es ist über 37 Jahre her, dass ich dort eine Lektion zum Thema Liebe bekommen habe. Frisch verliebt, mit meiner Freundin, an einem Novembertag, nicht so romantisches Licht wie hier auf dem Bild, war ich dort auf dem Gelände der Burg und Schloss Albrechtsburg in Meißen und hielt den Augenblick für gekommen und gelungen, ihr zu sagen, ich liebe. Natürlich habe ich eine Reaktion von Hinschmelzen und was weiß ich nicht alles erwartet. Die Männer unter uns verstehen mich. Die Antwort war, meinst du das wirklich? Ich habe ziemlich lange gebraucht, bevor ich es ein zweites Mal gesagt habe. Es war noch dieselbe Freundin. Meinst du das wirklich? Ich liebe dich? Wie ist das mit Gott? Können wir sagen, ich liebe Gott und meinen das wirklich? Herzlich willkommen zur Predigt, zur neuen Predigt. Unter der Überschrift, Daniel hat das schon gesagt, Smart Builder, gut bauen. Wir sind bei den Ecksteinpredigten und bei einem dieser Ecksteine, die da heißt, Gott lieben. Und ich frage mich, ist das nicht ziemlich steil? Es wäre relativ einfach, über das Thema zu reden, wenn ich vor gut 37 Jahre nicht auf der Albrechtsburg in Meißen gewesen wäre und nicht diese Frage bekommen habe, die mich so in Frage gestellt hat und die mir deutlich gemacht hat, was heißt das eigentlich, wenn ich einem Menschen, wenn ich sage, ich liebe dich? Ich liebe dich, das ist so eine, im Gegensatz zu irgendeiner Romanze, zu irgendeinem Film, wo das oder zu einem Musiktitel, wo das einfach so runtergeht, ich liebe dich ist so eine völlig uneingeschränkte Zusage. Ohne Wenn und Aber. Ohne Bedingungen. Und die Messlatte scheint mir dafür zu hoch. Wie können wir mit dieser Aussage umgehen, wenn es darum geht, Gott zu lieben? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Wie geht das, Gott zu lieben? Wie geht das, mit Gott zu leben und zu wachsen als Christ? Die erste Antwort, die mir einfällt, halt deine stille Zeit, lies Bibel und bete. Wenn ich jetzt da sitzen würde, wo ihr sitzt, und ich diese Aussage gehört hätte, hätte ich im Stillen eine Frage. Die heißt, und davon kommt die Liebe? Und ich würde über mich selbst nachdenken und mich fragen, liebe ich Gott wirklich? Ist das Liebe? Und dann fallen mir die ganzen Dinge ein aus meinem Leben, die nicht nach Liebe zu Gott aussehen. Und ich fühle mich ziemlich bescheiden. So ähnlich wie damals auf Schloss Albrechtsburg, wo ich diesen großen Satz gesagt habe, aber eigentlich für mich etwas wollte, nämlich, dass sie hinschmilzt und mich innig küsst. Ich sagte, ich liebe dich und wollte was für mich. Aber wie ist das mit Gott? Wie können wir Gott lieben? Wie fühlst du dich bei dieser Aussage, bei dieser Frage, liebst du Gott? Wirklich? Ich möchte mit euch heute Morgen auf eine Spurensuche gehen. Ich sage es vorab, ich gebe euch auf die Frage, wie kann ich Gott lieben, nicht eine Antwort, sondern ich gebe euch viele Hinweise. Ich möchte euch viele Aspekte zeigen und ihr könnt selbst schauen, was ihr davon für euch mitnehmt. Zuerst einmal will ich nochmal diesen Text anschauen. Der ist für mich interessant, weil da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Was steht denn da? Herz, Seele, Kraft, Verstand. Was ist denn das? Du sollst Gott lieben, den Herrn, deinen Gott, lieben, mit dem Zentrum deiner Person, mit deiner ganzen Entschlusskraft, mit deiner Persönlichkeit, deiner Psyche, deiner Lebendigkeit, deiner körperlichen Kraft, dem Ausschöpfen deiner Möglichkeiten, mit deinem Denkvermögen, deinem Intellekt, deiner Gesinnung. Spätestens da merke ich, wow. Wenn wir diese vier Bausteine, Herz, Seele, Kraft und Verstand, nur mal auf jeden von uns hier anwenden, merken wir sofort, dass da bei jedem etwas ganz anderes zum Tragen kommt. Dass das auf eine ganz andere Weise geschieht. Dass jeder in jedem einzelnen dieser Bereiche ganz anders geprägt ist. Und meine Grundfrage ist, könnte es sein, dass das auf die Art und Weise, wie wir glauben und auf die Art und Weise, wie wir Gott lieben, entscheidenden und zwar prägenden Einfluss hat? Sodass diese Liebe zu Gott durchaus sehr unterschiedlich aussehen kann. Wie lieben Menschen in der Bibel Gott? Abraham baute überall Altäre. Wo es nur ging, baute der einen Altar. Gideon brauchte von Gott sehr viele Bestätigungen, bevor er Gottes so richtig sicher war. Mose und Elia wollten an der Front stehen und richtig was bewegen. Hiob betete, war so ein richtiger Fürbitter. Der betete für seine Kinder und für seine Freunde. David unter anderem feiert Gott enthusiastisch. Hesekiel malt farbenprächtige Bilder von Gott und sieht sie in Schauen von Gott. Daniel, ein Traditionalist, hat feste Gebetszeiten und feste Gebetsformen. Mordechai im Buch Esther, er kümmert sich um Menschen, um die Esther, um den König, um das ganze Volk. Die Schwiegermutter von Petrus, die kocht für Jesus. Und die Maria von Bethanien, die sitzt einfach da und hört Jesus zu. Und Petrus wollte immer was für Jesus zu tun haben. Und Johannes wollte Jesus einfach bloß nah sein. Und Paulus, der wollte am liebsten alles weggeben, nur um Christus, um Jesus zu gewinnen. Menschen der Bibel, von denen wir lesen, verhalten sich in ihrer Beziehung zu Gott sehr, sehr unterschiedlich. Und vielen von ihnen können wir nachsagen, ja, sie haben Gott geliebt. Offensichtlich. Aber diese Liebe hat ganz unterschiedlich ausgesehen. Was, wenn die Liebe zu Gott, die Beziehung zu Gott wie ein Garten ist, der so gedeiht, wie er gehegt, gepflegt und umsorgt wird? Ja, man kann im Frühjahr schöne, gute Samen in die Erde legen. Und im Herbst mal wieder nachschauen, was denn so draus geworden ist. Und manchmal ist das unsere Vorstellung vom Leben als Christ. Wir sind mal Christ geworden, sind mal bei einer Evangelisation nach vorne gegangen und haben uns im Anschluss sogar taufen lassen. Und wir schauen mal mit 60 oder 70, was denn so bei rausgekommen ist. Was wäre, wenn es diese Beziehung mit Gott ist wie so ein Garten, wo nicht nur was in die Erde gepflanzt wird, sondern wo es auch darum geht, das zu hegen und zu pflegen? Ich bin kein guter Gärtner. Aber ich beobachte meine Frau. Und ich beobachte, wie diese Pflanzen da unter ihrer Hand gedeihen und blühen. Und ich genieße das den ganzen Sommer lang. Und ich merke, es gehört eine ganz schöne Menge Geschick und Mühe dazu, dass die Pflanzen so schön wachsen. Und bin froh, dass ich dafür keine Verantwortung habe. Was, wenn die Beziehung zu Gott wie eine Ehe ist, die so lebendig ist, wie die Partner miteinander Zeit verbringen, Offenheit und Nähe suchen und schenken. Was, wenn die Beziehung zu Gott so ähnlich ist und so lebendig wird, wie da die Partner an dieser Beziehung arbeiten. Und es gibt erstaunlich viele Hinweise in der Bibel, wo die Beziehung zwischen Gott und seinen Leuten, seinem Volk, mit einer Liebesbeziehung verglichen wird. Das Alte Testament ist voll davon, von solchen Hinweisen. Was, wenn unsere Liebe zu Gott je nach Persönlichkeiten des Einzelnen sehr unterschiedlich Ausdruck findet und gelebt wird? Was, wenn das einfach sehr unterschiedlich ist zwischen mir und dir, Ole? Einfach bloß, wir sind beide Männer. Ich bin ein paar Jahre älter als du, aber einfach wegen Herz und Verstand und Kraft und Persönlichkeit, was zwischen uns unterschiedlich ist, dass zwischen uns beiden es unterschiedlich ist, wie unsere Liebe zu Gott Gestalt findet. Und mit jedem anderen auch. Ich bin im Nachdenken über diese Predigt auf ein Buch gestoßen, das Amazon mir am Montag gebracht hat. Und ich habe dieses Buch halbwegs durchgelesen, 9 Wege, Gott zu lieben. Und Daniel war so nett, das gleich gestern in die Gemeindenachrichten reinzubringen. 9 Wege, Gott zu lieben, beschreibt der Autor. Ich weiß nicht, wie er auf 9 Wege kommt. Ich weiß nicht, ob es wirklich 9 sind, ob es mehr oder weniger sind. Das verrät er nicht so richtig. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, dem nachzugehen. Die Frage ist, könnte es sein, dass wenn unser einziges Rezept zum Wachsen ist, Bibel lesen und beten, dass manch einer unter uns falsch oder unterernährt wird? Nichts gegen Bibel lesen und beten. Aber könnte es sein, dass für unsere geistliche Ernährung, für unser geistliches Wohl ganz anderes ebenso oder anders wichtig ist? Andere Aspekte. Der Autor schreibt es ziemlich deutlich. Er sagt, vermutlich wird manch einer völlig falsch ernährt, weil er keine andere Ernährung kennt. Möglicherweise wird manch einer für Sünde in seinem Leben sehr, sehr anfällig sein, weil er nicht kraftvoll von Gott ernährt wird, weil er die Freude an Gott gar nicht erkennt, gar nicht kennenlernt, die ihn viel mehr schützt vor Versuchung. Ich habe gestern früh beim Bäcker eine sehr, sehr hübsch, attraktiv und sehr sexy aussehende Frau gesehen. Und habe danach, als ich zu Hause war, zu Annegret gesagt, ich habe ihr beschrieben, wie die aussah, und habe ihr gesagt, weißt du, es ist mit dir so schön, die hat mich überhaupt nicht gejuckt. Wenn ein Mensch mit Gott erlebt, wie schön es ist mit Gott, wenn ein Mensch Gott anfängt zu lieben, wird er relativ unfähig zu sündigen. Der Autor geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, wahrscheinlich haben sich viele in der Kirchengeschichte deswegen voneinander getrennt und neue Kirchen gegründet, weil sie unterschiedliche Typen waren, wie sie ihr Leben mit Gott leben wollten, wie sie es für richtig hielten und nicht akzeptieren und verstehen konnten, dass ein anderer das völlig anders macht. Ich möchte einfach mal mit euch einsteigen und euch einen kleinen Überblick geben. Sorry. 9 Wege, Gott zu lieben. Der Naturtyp. In dem Geschaffenen, der Kathedrale der Natur, Gott und geistliche Wahrheiten klarer sehen, Ruhe finden in Gott. Ich bin gestern Mittag zum Copyshop gegangen. Und da laufe ich an einem Garten vorbei. Und dieser Garten war voller Frühlingsblumen. Ich bleibe stehen, gucke mir die Frühlingsblumen an. Ich kann sie leider zumindest etliche nicht benennen. Da waren irgendwelche gelbe, so ganz sechsblättrige gelbe, große. Da gibt es sicher Leute, die das wissen, wie die heißen. Die haben mich so angeleuchtet. Und wisst ihr, was mir in dem Moment eingefallen ist? Gott, du schaffst einen Neuaufbruch. Du schaffst es, dass etwas das neues Leben wächst. Das war das, was ich in dem Garten gesehen habe. In ein paar Blumen. Ich habe in ein paar Blumen in dem Moment eine geistliche Wahrheit gesehen. Dass nach einem Winter, nach Kälte, nach Öden, nachdem alles öde aussieht, nichts lebendig aussieht, dass Leben entstehen kann. Und dass Gott die Macht hat, die Kraft hat, das zu schaffen. Und ich habe für mich in dem Kapitel über den Naturtyp gelernt, dass ich viel von dem habe. Und dass ich, glaube ich, das Empfinden habe, dem mehr nachzugehen. Dem mehr Raum zu geben in mir, in meinem Leben. Weil ich merke, wie mich das anspricht. Wie es mich anspricht, Geschaffenes anzuschauen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ihr irgendwas Geschaffenes anschauen könnt? Ein Gänseblümchen, ein Stück Holz oder einen rostigen Nagel. Wenn ihr das genau genug anschaut und lange genug anschaut, werdet ihr zwei Dinge entdecken. Erstens, ihr werdet den Schöpfer entdecken. Und zweitens werdet ihr entdecken, wie wenig ihr wisst. Macht den Test, nehmt was ihr wollt, ganz egal. Ihr werdet immer den Schöpfer finden, den Schöpfer erahnen, hinter dem, was ihr dort in der Hand habt. Und ihr werdet einen Hinweis bekommen darauf, eine Ahnung bekommen, wie wenig ihr wisst und wie wenig wir Menschen wissen über das, was ihr da gerade in der Hand habt. Wir können das Geschaffene anschauen und einen Hinweis auf den Schöpfer bekommen. In dem Buch stehen auch interessanterweise bei jedem dieser Typen auch Gefahren. Die gibt es bei jedem dieser Typen. Eine der Gefahren beim Naturtyp ist die Gefahr, in die Natur als den Schöpfer, als Gott selbst anzusehen. Im Pantheismus. In der Bibel steht, die Erde ist des Herrn. Der Pantheismus sagt, die Erde ist der Herr. Ein ganz kleiner Unterschied, aber ein wesentlicher Unterschied. Wir finden nicht Gott selbst im Geschaffenen, sondern wir bekommen Hinweise auf den Schöpfer. Ich gehe einfach mal ein paar Dinge durch, relativ zügig. Der sinnliche Typ in liturgischem, majestätischen, großartigen, durch Sehen, Hören, Riechen zur Anbetung Gottes kommen. Angerührt werden von diesem Bild vom verlorenen Sohn. Die großartigen Sichten, Visionen, die ein Hesekiel oder ein Johannes hatten. Das, was das Volk Israel in der Stiftshütte bekommen hat. Voller Symbolik, voller Hinweise auf Gottes Heiligkeit. Der traditionalistische Typ. Festgelegte Ordnungen, Zeiten, Handlungen, Feste im Kirchenjahr, formulierte Gebete, Symbole, Opfer als Hilfe, um Gott anzubeten. Psalmen sind voll von solchen Texten und Gebeten. Der asketische Typ. Zurückgezogenheit und Einsamkeit, Einfachheit und Beschränkung, Konsequenz und Strenge. Warum? Um mit Gott in Einklang zu kommen. Fasten, Stille, klösterliches Leben. Jesus in der Zurückgezogenheit, in der Wüste. Immer wieder am Tagesanfang, vor Tagesanbruch ging er in die Stille. Nicht um sich in der Stille zu verlieren, sondern um in der Stille aufzutanken für die Begegnung mit Menschen. Der aktivistische Typ, sich leidenschaftlich für Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und Wahrheit einsetzen. In der Kirche und in der Gesellschaft. Warum? Um Gott zu ehren. Mose, lange vor seiner Zeit in der Wüste, hat damit begonnen. Und dann war er 40 Jahre auf dem Abstellgleis und dann musste Gott ihn sehr lange überreden, bis er wieder weitermacht. Aber genau dasselbe, was er vorher schon vorgehabt hat, machte er dann. Elia, Jesus selbst, Paulus, solche richtigen Frontkämpfer. Oder die fürsorglichen Typen, in den Augen der Kranken, Armen und Bedürftigen das Bild Gottes sehen. Gott lieben, indem man anderen Menschen dient. Und dies tun mit innerer Leidenschaft. Mutter Teresa hat jede Schwester, die aufgenommen werden wollte in ihren Orden, hat sie eine Frage gestellt. Dienst du den Armen und Schwachen richtig mit Freude? Erfüllt dich das mit Freude? Und nur wenn die Ja sagen, konnten sie überhaupt aufgenommen werden. sonst wurden sie nicht aufgenommen. Der enthusiastische Typ, der Gottes Handeln, Reden und Nähe erwartet, wo? Im Feiern, im Mysterium, in Träumen, in der Erwartung davon, dass Gott handelt. Wir haben Beispiele in der Bibel, jede Menge davon. Josef, Daniel, Petrus, Paulus, die Feste der Israeliten sind ein Hinweis darauf. Der kontemplative Typ, er will wie liebende Zeit mit Gott verbringen, Gott in die Augen schauen, auch wenn er Gott selbst nie so sieht, den himmlischen Vater ansehen und tiefen Frieden und Freude erfahren. Gott sehen, das war die Bitte von einem Mose. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will einige Impulse dazu geben, zu Kontemplation. Da gibt es das Jesusgebet. Ein Mönch, ein Pilger, der das Buch links geschrieben hat, man kennt den Namen nicht, ein unbekannter Pilger, war im Kloster am Berg Athos und hat dort einen alten Mönch, den alten Starez, gefragt, wie er denn alle Zeit zu Gott beten kann. Und dieser alte Mönch hat ihm gesagt, dieses Jesusgebet, bete doch, Herr Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Und er hat dieses in dem Buch aufgeschrieben und mit in die westliche Welt gebracht. Dieses Jesusgebet oder auch Herzensgebet wird das genannt. Es geht nicht darum, es zu festen Gebetszeiten zu beten, sondern es geht darum, es einzuüben in das Atmen hinein. Beim Einatmen, Herr Jesus Christus, und beim Ausatmen, erbarme dich meiner. Als ich zum ersten Mal im Kloster war und im Kloster etwas mitbekommen habe von den Gebetsformen dort und Gebetsimpulse bekommen habe, habe ich etwas gemerkt, was ich nach jahrzehntelangem Christsein in puncto Beten doch für ein Analphabet bin. Wie wenig ich eigentlich weiß. Obwohl ich aus einer unglaublich geistlichen Gemeinde und Familie komme. Dieses Jesusgebet war eins davon, was ich kennengelernt habe. Jung Klaassen in dem Buch rechts schreibt, das Jesusgebet kann überall und jederzeit geübt werden. Man kann den Namen Jesu auf der Straße, am Arbeitsplatz, im Zimmer, in der Kirche und so weiter aussprechen. Beim Gehen kann man den Namen Jesu vor sich her sagen. Fang einfach an. Lerne es, übe es ein, sagt er, so wie du Laufen eingeübt hast, wie du Schwimmen eingeübt hast. Beginne ihn ehrfürchtig und liebevoll auszusprechen. Bleibe fest dabei, wiederhole ihn. Denke nicht daran, dass du den Namen anrufst. Denke nur an Jesus. Sprich seinen Namen langsam und sanft aus. Aus dem Buch rechts, das Jesusgebet. Noch ein paar weitere Impulse. Verborgene Taten der Hingabe können ein Weg sein, in der Kontemplation, in dieser innigen Jesusbeziehung zu wachsen. So wie Liebende Geheimnisse haben, die nicht ausgeplaudert werden, so geht es darum, Dinge zu tun, die ich nicht nach außen ausposaune. Gute Taten. Dinge für Jesus, die ich nicht von der Kanzel verkündige, die ich nicht rausposaune, sondern die völlig zwischen mir und Jesus bleiben. Und die sozusagen damit ein Spiegel sind, geht es mir wirklich nur um Jesus? Oder geht es mir darum, dass ich gut dastehe? Das Gebet wie ein Tanz. Beim Tanz ist es so, dass der Mann den Schritt vorgibt. Wenn wir dieses biblische Bild gebrauchen, dass Jesus der Bräutigam ist, wie wäre es, wenn wir so beten, dass er vorgibt, was wir beten? Dass wir lernen, auf Gott zu hören, auf Jesus zu horchen. Was ist dran? Wofür kann ich beten? Wofür soll ich beten? Wofür willst du, dass ich bete? Wenn wir so wie eine Frau auf das Führen des Mannes eingeht, wenn wir so auf Jesus eingehen, auf sein Führen im Gebet. Das zentrierte Gebet, in dem wir für eine Zeit, 10, 20 Minuten, nur ein Wort sprechen. Jesus, Gnade, Friede. Und nur uns auf dieses eine Wort fokussieren und erleben, was passiert, wenn wir alles andere abschalten. Den Kreuzweg zu beten. Wir finden ihn in katholischen Gegenden, dass da diese Kreuzwegstationen am Wegesrand dargestellt sind. Was heißt es, diesen Weg, diese Station zu beten, davor innezuhalten, uns hinein zu versenken? Was tut Jesus da? Was hat er getan? Was ist die Bedeutung? Wo bin ich selbst? Ich finde es ungewohnt und schwierig, Impulse in einer Predigt zum Thema Kontemplation zu geben. Mindestens aus zwei Gründen. Erstens ist unsere Gemeindetradition nicht ein direkter Vorreiter im Bereich von Kontemplation. Innige Liebe zu Jesus, und damit meine ich Verliebtsein in Jesus, ist nicht das, was ich in meiner Kinderstube kennengelernt habe. Und ich bin christlich aufgewachsen. Aber Verliebtsein in Jesus habe ich viel, viel später kennengelernt. Das ist das eine, was es schwierig macht, in so einem Kontext darüber zu reden. Das zweite, was es schwierig macht, ist, dass Verliebtsein in Jesus, ganz vertraut, innig vertraut sein mit Jesus, mit Gott, dem Vater, ist etwas, das posaunt man nicht raus. Das ist nicht so für die Öffentlichkeit gedacht, weil es so intim ist. Das macht es schwierig, darüber zu sprechen. Trotzdem wollte ich bewusst ein paar Impulse geben, die vor allem auch von dem Buch her geprägt sind. In dem Buch stehen auch hier wieder Gefahren, wie in jedem anderen Bereich auch. Und ich will das einfach auch nennen, ja, auch in dem Bereich gibt es Gefahren. Und Menschen, die aus Gemeindetraditionen kommen wie ich, sehen vor allem auch oft gleich Gefahren. In jedem Bereich gibt es die. Auch hier. Deswegen darauf achten, dass wir an Christus bleiben, dass es um Jesus geht. Nicht um inneres Leerwerden. Wie viele Meditationsmeister auch meinen. Es geht um innere Leere. Nein, es geht nicht um innere Leere. Sondern es geht um Fokussierung auf Jesus, auf Ausrichtung an ihn und mehr gefüllt sein von ihm. Es geht auch nicht darum, nur das zu erleben. Schon Augustinus warnt davor, vor einem heiligen Rausch, nur das zu suchen, weil es so schön ist. Kontemplation hat einen Anfang und ein Ende. Und wenn es diese innige Beziehung zu Jesus so nicht mehr da ist, bleibt die schöne Erinnerung und die Sehnsucht zurück, Essen wieder zu erleben. Ein letzter Typ, der intellektuelle Typ, der liegt mir ganz nah. Ich finde die Formulierung dennoch hier sehr schön, die ich in dem Buch gefunden habe. Auseinandersetzung mit in Liebe gestellten schwierigen Fragen. Dafür habe ich die ganzen Bibelkommentare und Konkordanzen und Bibelübersetzungen, die bei mir zu Hause im Bücherschrank stehen, die helfen mir dazu. Fragen zu stellen über Gott, die Bibel, das Leben, die Sünde, das Heil, die Ewigkeit. Wichtig, wertvoll. Mir gefällt hierbei die Frage, dass es nicht um die Fragen an sich geht, sondern um Fragen, die in Liebe gestellt sind. Auch hier wieder, um Beziehung zu Christus zu vertiefen. Die Sprüche sind so ein hohes Lied darauf, auf diese Weisheit, die es zu erlangen gilt. Und die Briefe des Paulus sind voll davon. Was, wenn die Beziehung zu Gott von Gott selbst initiiert wird und Gott auf die zustimmende Einwilligung von uns Menschen wartet, um dann zu noch mehr Nähe zu initiieren? Ich behaupte, dass jeder von euch, der sich entschieden hat, heute früh hier zum Gottesdienst zu kommen, dass in ihm ein Funken Sehnsucht nach irgendwas Religiösen ist. Sonst wärst du nicht hierher gekommen. Das ist das Minimum, was jeder von euch in sich hat. Sonst wäre er nicht hierher gekommen. Und wenn dieses Minimum in dir ist, dieser Funken Sehnsucht nach Religiosität, nach Göttlichem, nach Gott selbst, dann gibt es eine gute Nachricht oder auch eine schlechte, ich weiß nicht, wie du es willst. Dieser Funken kommt von Gott. Diesen Funken Sehnsucht in dir nach Gott, den hat Gott selbst in dich hineingelegt. Kein Mensch ist dazu in der Lage, von sich selbst heraus Sehnsucht nach Gott aufzubringen. Keiner. Diese Sehnsucht nach Gott, dieser Wunsch nach Gott, kommt nur von Gott. Gott initiiert das. Gott legt das in uns hinein. Und er möchte, dass wir darauf eingehen. Er möchte uns Wasser hinhalten und durstig machen auf Wasser. Er möchte, dass wir trinken, dass unser Durst gestillt wird. Und indem er gestillt wird, will er uns größeren Durst geben. Und er hofft darauf, dass wir ihn wieder stillen lassen. Uns wieder aufmachen, dass dieser Durst gestillt wird, um uns wieder neuen Durst zu geben. Ein Gebet, das ich bei Tozer gefunden habe. Gott, ich habe deine Güte geschmeckt. Sie hat meinen Durst gestillt und mich gleichzeitig noch durstiger gemacht. Ich weiß, dass ich deine Gnade brauche. Und ich schäme mich, dass ich mich nicht noch mehr nach dir sehne. Allmächtiger Gott, ich möchte mehr Verlangen nach dir verspüren. Ich sehne mich danach, mit einem Verlangen nach dir erfüllt zu sein, zu werden. Ich dürste danach, noch mehr Durst nach dir zu haben. Ich bitte dich, lass mich deine Herrlichkeit sehen, damit ich dich wirklich erkenne. Fang in mir ein neues Werk der Liebe an. Wie Frühlingsblumen nach dem Winter. Sprich du zu meiner Seele, erhebe dich und folge mir nach. Und hilf mir dann, mich zu erheben und dir nachzufolgen aus diesem Tal, in dem ich schon so lange wandle. Gott lieben, ein hoher Anspruch, eine Herausforderung, die nicht größer sein könnte. Mein Eindruck ist, dass Beziehung zu Gott auch Beziehung zwischen Menschen vor allem eins braucht: Zeit. Zeit füreinander und miteinander. Eine Ehe ohne Zeit für und miteinander kann im schönsten Umfeld, im teuersten Umfeld, mit den teuersten Klamotten, Autos, Yachten und Häusern stattfinden. Aber sie wird kalt sein, wenn die Beziehung nicht gefüllt ist und lebendig wird durch gemeinsam und miteinander erlebte Zeit, füreinander erlebter Zeit. Und so scheint es auch mit der Zeit mit Gott zu sein. Zeiten der Stille zum Horchen auf Gott und auf sein Wort, zum Freien und auch zum vorformulierten Gebet. Zeiten zum Fasten und zum Feiern, zum Singen und zum Schweigen, zum Glauben wagen und dennoch an Gott festhalten. Zeiten zum Wunder erwarten und leidenschaftlich dienen, zum Wahrheiten verstehen und anbetend staunen. Vielleicht hilft dir dieses Bild des Gartens, wenn du ein Gartentyp bist. Diese Beziehung zu Gott wie einen Garten zu pflegen, zu begießen, Unkraut auszureißen, dich zu freuen an jeder Blüte, die wächst. Vielleicht magst du die Beziehung zu Gott pflegen wie zu einem Ehepartner. Und ist das eine Brücke, diese Beziehung zu Gott wirklich lebendig zu halten und Zeit mit Gott zu verbringen, Offenheit zu wagen und zu erleben. Vielleicht ist dir's eine Brücke zu sehen, es gibt so unterschiedliche Wege, wie ich Gott lieben kann, wie meine Liebe zu Gott wachsen kann. Und vielleicht kann ich zu den Wegen, die ich schon eingeübt habe, die mir schon Heimspiel geworden sind, mal Neues, anderes ausprobieren. Und das auch erleben. Und vielleicht erlebst du diesen Durst, ganz wenig oder stark, und willst mehr von diesem Durst erleben. Damit dort etwas wächst, braucht es Zeit. Und es ist gut, wenn dem Zeit gegeben wird. Und Jahrzehnte nach meinem Erlebnis auf der Albrechtsburg ist Innigkeit gewachsen, ist Nähe gewachsen, ist Vertrauen gewachsen, trotz unperfekter Liebe. Perfekte Liebe habe ich bis heute nicht geschafft. Das sind wir noch lange nicht. Aber es ist was gewachsen. Und das ist schon 10 Jahre her. Ich lade euch ein, jetzt mit mir zu beten. Ich lade euch ein, aufzustehen und dieses Durstgebet, nicht laut, vielleicht leise im Herzen mitzubeten. Okay? Steht damit auf? Gott, ich habe deine Güte geschmeckt. Sie hat meinen Durst gestillt und mich gleichzeitig noch durstiger gemacht. Ich meine Gnade brauche und ich schäme mich, dass ich mich nicht mehr nach dir sehne. Allmächtiger Gott, ich möchte mehr Verlangen nach dir verspüren. Ich sehne mich danach, mit einem Verlangen nach dir erfüllt zu werden. Ich dürste danach, noch mehr Durst nach dir zu haben. Ich bitte dich, lass mich deine Herrlichkeit sehen, damit ich dich wirklich erkenne. Fange in mir ein neues Werk deiner Liebe an. Sprich du zu meiner Seele, erhebe dich und folge mir nach. Und hilf mir dann, mich zu erheben und dir nachzufolgen aus diesem Tal, in dem ich schon so lange wandle. Amen. Nehmt nochmal Platz. Ihr bekommt dieses Gebet jetzt. Unter anderem. Und vielleicht ist ein Gebet, was ihr immer wieder beten mögt und erleben könnt, was es heißt, wenn es in Erfüllung geht. Amen.